das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trümmer und Zerstörung in Myanmar. Nach dem Erdbeben in Südostasien wird nur langsam das Ausmaß deutlich. Die Militärregierung hat bisher mehr als 1.600 Todesopfer bestätigt. Es wird aber befürchtet, dass die Zahl noch deutlich steigt. Internationale Hilfe ist angelaufen. Das Erdbeben hatte die Region gestern Mittag Ortszeit erschüttert. Das Zentrum lag in der Nähe von Mandalay, einer Millionenstadt im Zentrum Myanmars.
Sie hoffen auf Überlebende. Unter den Trümmern dieses eingestürzten Gebäudes werden noch viele weitere Menschen vermutet. Ein 30-Jähriger weiß seine noch lebende Frau darinnen. Nein, wir können im Moment nicht sprechen. Wir sind besorgt, dass sie sich dann zu sehr aufregt. Sie ist zu schwach und die Retter haben mich gebeten, im Moment nicht mit ihr zu sprechen. Überall in Myanmars 1,7 Millionen Einwohnerstadt Mandalay, Menschen, oft ohne Schutzausrüstung, versuchen zu retten, wen sie können. Das ganze Ausmaß ist noch unklar. Laut Experten könnte es mehrere tausend Opfer geben. An einer Tankstelle stehen Menschen für Benzin an. Viele sind unter Schock. Gestern, als das Erdbeben passierte, war ich in meiner Wohnung. Es war ziemlich beängstigend. Meine Familie ist in Sicherheit, aber andere Menschen waren betroffen. Das tut mir sehr leid für sie. Es macht mich sehr traurig, so etwas zu sehen. Ein außergewöhnlicher Schritt: Die Militärführung des Landes hatte gestern um internationale Hilfe gebeten. In der Vergangenheit hatte sie das Bürgerkriegsland abgeschottet. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Krise bereits vor dem Erdbeben eine der schwierigsten der Welt war. Rund 30% der Menschen in Myanmar waren bereits auf humanitäre Hilfe angewiesen, sodass wir nur erahnen können, wie groß der Bedarf jetzt ist. Hilfsorganisationen vor Ort haben nicht ausreichend Geräte, um Menschen aus Trümmern zu bergen. Manche Länder haben bereits erste Hilfe geschickt. Eine positive Nachricht gibt es am Abend. Die Frau des 30-jährigen Mannes konnte gerettet werden. Das benachbarte Thailand ist auch vom Erdbeben betroffen. Hier gilt das Hauptaugenmerk den Verschütteten unter einem eingestürzten Hochhaus, das noch im Bau war.
Florian Barth ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Wie ist die aktuelle Lage dort?
Die Bergungsarbeiten gehen jetzt in die zweite Nacht. Mittlerweile mit schwerem Gerät, riesige Kräne, große Bagger. Damit wollen die Rettungskräfte die Trümmer beseitigen. Immer mit der kleinen Hoffnung, vielleicht doch noch Überlebende zu finden. Auch wenn die Hoffnung mittlerweile tatsächlich gegen Null geht. Schätzungsweise 100 Menschen sind hinter mir unter den Trümmern begraben.
In Myanmar ist es für ausländische Helfer schwierig, die Rettungsarbeiten zu unterstützen. Woran liegt das denn?
Das liegt zum einen an der unübersichtlichen politischen Lage, als auch an der kaputten Infrastruktur. Zwei wichtige Flughäfen sind nicht in Betrieb, zum Beispiel in Mandalay, in der Nähe des Epizentrums oder auch in der Hauptstadt Naypyidaw. Straßen sind kaputt und nicht befahrbar, Brücken sind eingestürzt. Das macht es schwierig für den Transport von Waren. Und dann gibt es immer noch bewaffnete Konflikte zwischen dem Militärregime und bewaffneten oppositionellen Rebellen. Und in Myanmar ist nie ganz klar, wer jetzt gerade welche Region kontrolliert. Und das kann natürlich für Hilfsorganisationen auch ein Risiko bedeuten.
Florian Barth, vielen Dank. Myanmar leidet schon lange unter dem Bürgerkrieg. Viele Krankenhäuser sind kaum noch funktionsfähig. Es fehlt an Ärzten. Selbst wenige Stunden nach dem Beben gab es gestern noch Kämpfe.
Die Erdbebenkatastrophe in Myanmar. Sie trifft ein Land, das seit Jahrzehnten vor allem eines kennt: Krisen, Krieg und Unterdrückung.
Es gibt eine Militärregierung und es gibt eine Gegenregierung. Das Militär wird von, ja, sagen wir mal, 90% der Bevölkerung abgelehnt. Ein kleiner Teil der Bevölkerung befindet sich auch aktiv im Widerstand. Und es gibt, Myanmar ist das Land mit dem längsten Bürgerkrieg der Welt.
Nach mehr als 70 Jahren das Land am Abgrund. Vor allem seit dem Putsch vor 4 Jahren. Die Menschen wollen mehr Demokratie, doch die Generäle reißen die Macht brutal an sich. Die mit großer Mehrheit gewählte Aung San Suu Kyi stecken sie ins Gefängnis. Viele sehen danach nur einen Ausweg, die Flucht. Vor allem junge Menschen verlassen Myanmar, auch aus Angst, zum Militärdienst gezwungen zu werden. Und auch andere sind in den vergangenen Jahren gegangen, die Hilfsorganisationen. Das Bürgerkriegsland wurde ihnen zu gefährlich. Jetzt bittet die Regierung aktiv um Hilfe.
Sie erhoffen sich dadurch, dass sie ein Stückchen mehr Akzeptanz erhalten, zumindest von den wenigen Freunden oder Gruppierungen wie den Ländern aus ASEAN, die sie nicht ganz abgeschrieben haben.
Krieg und Krise, ob das Beben politisch etwas ändert, vollkommen offen.
Sie können für die Menschen in den Erdbebengebieten spenden an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Südostasien. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Über die Entwicklungen im Erdbebengebiet halten wir Sie bei tagesschau.de auf dem Laufenden und in einer Sondersendung bei Tagesschau 24, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Seit mehr als einer Woche protestieren in der Türkei zahlreiche Menschen gegen die Festnahme des populären Oppositionspolitikers İmam Oğlu und es werden immer mehr. Heute versammelten sich allein in Istanbul Hunderttausende und forderten die Freilassung des inzwischen abgesetzten Oberbürgermeisters. Dabei meldeten sich auch Angehörige von İmam Oğlu zu Wort. Laut türkischem Innenministerium wurden seit Beginn der Proteste fast 1.900 Menschen festgenommen, unter ihnen mehrere Journalisten.
Von überall her kommen heute die Demonstranten nach Istanbul, sogar in von der Oppositionspartei CHP angemieteten Schiffen. Die Menschen sind frustriert und zornig auf den Präsidenten, der autoritär regiert und über seine Rolle bei der Inhaftierung des abgesetzten Istanbuler Oberbürgermeisters İmam Oğlu, auf die schlechte wirtschaftliche Lage, die ihnen kaum Luft zum Atmen lässt, auf die Staatsmedien, die die Proteste kaum erwähnen. Du kannst uns nicht alle zum Schweigen bringen, steht auf den Schildern. Es hat sich so viel angestaut. Wir Jungen haben die Ungerechtigkeit und die Willkür einfach satt. Es ist eine der größten parteiübergreifenden Demonstrationen der vergangenen Jahre. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP spricht von mehr als 2 Millionen Teilnehmern und kündigt weitere landesweite Proteste an. Wir werden türkeiweit die Unterschriften von mehr als der Hälfte der Bevölkerung sammeln. Wir werden diese Regierung stürzen. Der emotionale Höhepunkt der Demonstration: Ekrem İmamoğlu's Frau und seine Kinder kommen auf die Bühne. Sie wollen sich hier nicht kleinkriegen lassen. Kämpft weiter für die Türkei, kämpft weiter für unsere Kinder, sagt Dilek İmamoğlu unter dem Jubel der Menge. Präsident Erdogan griff gestern wieder die Opposition scharf an, denn die hatte zum Boykott regierungsnaher Unternehmen aufgerufen. Sie haben eine sehr gefährliche Provokation gestartet, die absolut nichts mit Demokratie und dem legitimen Weg, Rechte durchzusetzen, zu tun hat. Morgen beginnen Feiertage in der Türkei. Danach sollen die Proteste weitergehen. Immer mittwochs in Istanbul und jeden Samstag in einer anderen Stadt.
Mein Kollege Markus Rosch hat die Massenproteste in Istanbul verfolgt. Wer sind die Menschen, die da heute auf die Straße gegangen sind?
Der Protest hat sich sehr stark verändert. In den ersten Tagen sind vor allem Jugendliche und Studenten auf die Straße gegangen. Und heute hat der Protest auch die Mittelschicht erreicht. Ich habe heute auf der Großdemonstration Eltern mit ihren Kindern gesehen, Großeltern mit ihren Enkeln, alle sind auf die Straße gegangen und protestieren für mehr Demokratie. Man muss aber auch feststellen, dass die türkische Gesellschaft tief gespalten ist. Auf der einen Seite in die kemalistisch-liberale Bevölkerung und auf der anderen Seite in die religiös-konservative Bevölkerung.
Die Proteste haben offenbar eine neue Dimension erreicht. Was wird Präsident Erdogan nun vermutlich tun, um weiter an der Macht zu bleiben?
Offenbar hat diese Dimension der Proteste den Präsidenten überrascht. Er weiß gar nicht so recht, wie er handeln soll. Und er versucht jetzt über diese 4 Feiertage offenbar den Protest auszusitzen. Ob das gelingt, ist eher unwahrscheinlich. Und dann könnte er seinen Sicherheitsapparat einsetzen. Heute ist es zum Beispiel friedlich geblieben. Aber man geht davon aus, dass dann die Polizei einschreiten wird. Es sind ja bisher 2000 Menschen verhaftet worden, inhaftiert worden. Und auch darunter sind auch viele Journalisten und Oppositionspolitiker. Also es könnte sehr ernst werden in der Türkei, wenn diese Proteste weitergehen sollten.
Danke, Markus Roche in Istanbul. Die US-Entwicklungsbehörde USAID ist Präsident Trump schon lange ein Dorn im Auge. Seit seinem Amtsantritt wurde dort tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt. Jetzt steht fest, zum 1. Juli soll USAID komplett aufgelöst werden. Die Kosten der Behörde seien zu hoch und der Nutzen zu gering, heißt es zur Begründung. USAID unterstützte weltweit tausende Projekte. Hilfsorganisationen sprechen von gravierenden Folgen durch die Schließung. In Deutschland sollen vom kommenden Jahr an neue US-Mittelstreckenraketen stationiert werden. Dagegen hat ein Bündnis verschiedener Gruppen heute zu Protesten aufgerufen. In Wiesbaden beteiligten sich laut Polizei mehr als 1000 Menschen daran. Nach Auffassung der Initiatoren erhöhen die Mittelstreckenwaffen die Gefahr eines Krieges. Die Raketen könnten in rund 15 Minuten Ziele etwa in Russland treffen. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München wieder auf Erfolgskurs. Der Tabellenführer gewann gegen St. Pauli 3:2.
Zwei Mannschaften, eine Botschaft vor dem Spiel. Rot gegen Rassismus. Gelb riskiert St. Paulis Van der Heijden hier gegen Musiala. Schiedsrichter Bartstübler lässt den Vorteil laufen. Und Kane erzielt das frühe 1:0 für den FC Bayern. St. Pauli in der ersten Hälfte gleichwertig. Saliakas und Saad mit dem Ausgleich, den Trainer Blessin feiert. 1:1 ist der Halbzeitstand. In Halbzeit 2 ist der FC Bayern besser, wird seiner Favoritenrolle gerecht. Sané mit dem 2:1 zur Erleichterung von Trainer Kompany. Und auf Vorlage von Harry Kane trifft Sané zum zweiten Mal an diesem Nachmittag zum 3:1. In der Nachspielzeit macht St. Pauli nochmal spannend. Lars Ritzkas erstes Bundesligator ist gleichzeitig der 3:2 Endstand. Bayern verteidigt seinen 6-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze.
Alassane Plea verzückt in Mönchengladbach im Moment alle, Familie und Fans gleichermaßen. Beim wichtigen 1:0-Sieg seiner grün-weißen Borussia gegen Leipzig steht der Franzose nach einer knappen Stunde genau richtig. 3 Tore zuletzt gegen Bremen und heute der Siegtreffer gegen RB. Den Schuss von Itakura lenkt Van de Voort genau zu Plea und der Franzose hat damit noch lange nicht genug. 6 Minuten nach der Führung ganz nah dran am 2:0. Von Leipzig kommt beim Kampf um die Champions League wie so oft in dieser Saison zu wenig. Orban mit einem Versuch. Das ist bei der Borussia alles deutlich konkreter. Elvedi wieder ans Aluminium. RB hat jetzt sogar Glück. Anders als in der vergangenen Saison spielt Gladbach aber weiter aufs zweite Tor. Wieder Plea, nicht zu halten, wieder kein Tor. Am Ende reicht's aber auch ohne den gesperrten Top-Torjäger Tim Kleindienst zum 1:0 für Trainer Seoane und die Borussia.
Die weiteren Ergebnisse: Kiel-Bremen 0:3, Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1. Im Spiel Frankfurt gegen Stuttgart steht es kurz vor Ende 1:0. Gestern gewann Leverkusen gegen Bochum 3:1 und morgen finden dann noch 2 Partien statt. Freiburg empfängt Union Berlin und Dortmund spielt gegen Mainz. Die Tabelle. Die Bayern weiterhin ganz oben vor Leverkusen und Mainz. Mönchengladbach verbessert sich auf Platz 5, dahinter Leipzig auf 6. Aufsteiger St. Pauli ist 15. In der Abstiegszone Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor Bochum und Schlusslicht Kiel. Die Sonne wird vom Mond angeknabbert. So beschreiben manche die partielle Sonnenfinsternis, die heute Mittag zu beobachten war. Die astronomische Erklärung klingt etwas nüchterner. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde. Die 3 Himmelskörper liegen also auf einer Linie. Von der Erde aus gesehen verdunkelt der Mond die Sonne vollständig oder wie heute zum Teil. Zu beobachten war die partielle Sonnenfinsternis nur mit Schutzbrillen oder speziellen Kamerafiltern. In Süddeutschland war es zu bewölkt, sodass viele das Schauspiel in den Sternwarten verfolgten. Während die Sonne hier in Deutschland nur zu gut 20% verdeckt erschien, schrumpfte sie von Grönland aus betrachtet zu einer kleinen Sichel zusammen. Und wie viel Sonne morgen zu erwarten ist, dazu nun unsere Wettervorhersage für Sonntag, den 30. März.
Zusammen mit kühler Luft bestimmt ein Tief über Schweden unser Wetter. Dazu wird es windig mit stürmischen Böen. Heute Nacht zieht sich der Regen an den östlichen Alpenrand zurück, sonst vielerorts klar. Später erreichen uns von Nordwesten neue Wolken mit etwas Regen. In Sachsen und im Süden morgen zunächst freundlich, vor allem im Norden und Osten dagegen immer wieder Schauer, stellenweise mit Graupel oder Blitz und Donner. Im Bergland ist Schnee dabei, ansonsten teils etwas Sonne, teils Wolken und trocken. Heute Nacht in Nordfriesland bis 6 Grad, im östlichen Bergland teilweise leichter Frost. Dort sowie an der See morgen unter 10, am Oberrhein dagegen bis 16 Grad. Montag in der Südosthälfte regional nass, im Bergland fällt Schnee, sonst zunehmend freundlich. In den folgenden Tagen dann immer sonniger und die Temperatur nähert sich der 20-Grad-Marke.
Und zum Schluss noch eine Erinnerung. Die kommende Nacht ist nämlich eine Stunde kürzer, denn die Uhren werden von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Damit beginnt die Sommerzeit und es ist abends wieder länger hell. In den Tagesthemen schauen wir mit Ingo Zamperoni um 23.15 Uhr auf die weltweiten Anti-Tesla-Proteste und ob daraus eine größere Bewegung werden könnte. Außerdem Bling Bling im Hip-Hop. Welche Rolle protziger Schmuck in der Szene spielt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.